SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Wolfgang Heim.
Mit einem Mann, der aus der Schweiz zu uns gekommen ist, der als Völkerrechtler arbeitet, der seit 5 Jahren der Sonderberichterstatter für Folter beim Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen ist und der sich intensiv mit dem Fall Assange beschäftigt hat. Guten Morgen und herzlich willkommen, Nils Melzer.
Guten Morgen, Herr Heim, herzlichen Dank.
Wie geht es Julian Assange?
Ja, schlecht. Er ist in Isolationshaft.
In Großbritannien?
In Großbritannien. Ich denke, jetzt nach der Covid-Lockdown-Isolation, die wir ja alle ein bisschen miterlebt haben, in sehr beschränktem Maß, können wir uns vielleicht alle besser vorstellen, was es heißt, wenn man 2 Jahre lang in einem kleinen Zimmer von 6 Quadratmetern eingesperrt ist. 23 Stunden, kein Kontakt mit der Außenwelt.
Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen?
Vor 2 Jahren. Also ich habe ihn einmal besucht. Als Sonderberichterstatter decke ich 190 Staaten ab. Ich kann nicht Einzelbesucher wiederholen, aber das war vor 2 Jahren.
Welchen Eindruck hat er damals auf Sie gemacht?
Damals zeigte er ganz klar alle Symptome eines, die typisch sind für ein Folteropfer. Und zwar sprechen wir von psychischer Folter, also nicht körperliche Spuren, sondern psychische Stresszustände.
Stresszustände bedeutet Panikattacken?
Absolut. Und zwar müssen Sie sich das vorstellen, Sie haben eigentlich eine konstante Panikattacke. 24 Stunden am Tag. Sie können also eigentlich nicht schlafen. Sie sind immer unter Adrenalin, hoher Puls, Angstzustände, Verwirrungszustände auch. Und weil er natürlich alleine ist, dreht sich alles immer nur um sein Innenleben. Ja. Und das wird ganz bewusst eingesetzt.
Was war und was ist möglicherweise die Hauptangst des Julian Assange, für 175 Jahre in einem amerikanischen Gefängnis zu landen?
Ja, natürlich sind das die Haftbedingungen in den USA, sind ganz, also wird ganz klar unmenschlich. Also es geht dort um die totale Isolation. Also man spricht nicht mal mehr mit dem Gefängnispersonal, hat gar keinen Kontakt mehr mit der Außenwelt.
Wobei ein britisches Gericht, glaube ich, entschieden hat, dass er nicht ausgeliefert wird in die USA. Hat das ein Stück weit zur Beruhigung des Julian Assange beigetragen?
Nein, weil das ist natürlich vorläufig einfach mal ein Manöver. Das war das erstinstanzliche Gericht. Man weiß natürlich, wie auch immer das Gericht entscheidet, es geht weiter ans nächste Gericht, da gibt es Berufung. Hier ging es vor allem darum, dass die Amerikaner einen Präzedenzfall etablieren können. Wenn man sich das Urteil anschaut, dann wurde alles, was die Amerikaner wollen, wurde bestätigt rechtlich. Also, dass ein Journalist geheime Informationen der USA nicht veröffentlichen darf, dass das ein Verbrechen ist. Und nur in seinem Fall, jetzt wird er nicht ausgeliefert aus rein medizinischen Gründen. Das kann aber wieder umgedreht werden im nächsten Verfahren.
Das letzte Bild, das zumindest mir persönlich in Erinnerung geblieben ist, war ein Bild, das Julian Assange in sehr derangiertem, verwahrlostem Zustand zeigt. Haben Sie ihn auch so erlebt?
Überhaupt nicht. Also ich habe ihn ja knapp 4 Wochen danach gesehen. Da war er sauber rasiert, frisiert. Er hatte mir damals gesagt, man hätte ihm 3 Monate vor seiner Verhaftung das Rasierzeug gestohlen in der Botschaft, um ihm eben das zu verweigern, dass er sich nicht pflegen konnte.
In der ecuadorianischen Botschaft.
Genau, man wollte das ganz bewusst inszenieren, dass wenn er verhaftet wird, dass er verwahrlost aussieht und da in der Öffentlichkeit nicht sympathisch wirkt.
Warum haben die ihn eigentlich weggeschickt, nachdem sie ihm jahrelang sozusagen Asyl gegeben haben?
Ja, es gab einen Regierungswechsel in Ecuador 2017 und der Präsident hat eigentlich sofort den Amerikanern angeboten, dass er mit ihnen verhandeln wollte, um Assange auszuliefern, im Gegenzug gegen Wirtschaftshilfe, die das Land brauchte.
Professor Nils Melzer, unser Gast heute Vormittag in SWR 1. Leute, Schweizer Völkerrechtler, der Mann, der auf welche Art und Weise eigentlich dann plötzlich sich so intensiv mit dem Fall Julian Assange beschäftigt hat?
Also wollte ich eigentlich gar nicht. Also ich bin ja Sonderberichterstatter der UNO für Folter. Man kann sich an mich wenden, Folteropfer können sich an mich wenden, ihre Anwälte, ihre Familien, damit ich bei den Regierungen interveniere. Das haben seine Anwälte gemacht, Ende 2018. Er war noch in der Botschaft. Ich wollte mich auf den Fall nicht einlassen. Ich hatte diese spontane Ablehnung. Das ist doch dieser Vergewaltiger, dieser Hacker, dieser Narzisst. Und ich musste mich dann doch ein bisschen auf gewisse Beweismittel mal einlassen, die Oberfläche ein bisschen ankratzen. Und da merkte ich aber sofort, das stimmt ja alles nicht. Da gibt's ganz viele Widersprüche. Ja. Das muss ich untersuchen.
Also um dieses Bild zu komplettieren, für die Amerikaner ist dieser Julian Assange ein Terrorist und ein Verräter, Für die Schweden ist er ein Vergewaltiger, wobei dieser Vorwurf, ist der juristisch jetzt nicht inzwischen fallen gelassen worden?
Der wurde fallen gelassen. Und viele sagen, es sei verjährt. Das stimmt aber nicht. Der wurde ein Jahr vor der Verjährung von den Behörden fallen gelassen, und zwar aus mangelnden Beweisen.
Aha. Es waren, glaube ich, zwei Vergewaltigungsvorwürfe insgesamt.
Genau, das waren zwei Fälle, ist beides jetzt fallen gelassen worden.
Okay, dieser Julian Assange ist bekannt geworden, als er vor etwa 10 Jahren, ein bisschen mehr, vereinfacht gesagt dokumentiert hat, dass die Amerikaner Kriegsverbrechen begehen in Irak und anderswo.
Richtig, ja. Also er hat eigentlich eine Plattform zur Verfügung gestellt auf dem Internet, wo sogenannte Whistleblowers, also die geheime Informationen hatten, Beweise über Missverhalten, dass die das anonym ihm zur Verfügung stellen konnten, sodass er es veröffentlichen kann.
Und dann?
Und dann hat er das natürlich, weil das übers Internet gelaufen ist, hat er auch sehr große Massen von Informationen veröffentlichen können. Also wir sprechen hier von Zehntausenden von Dokumenten, die halt schwerste Kriegsverbrechen und Korruption bewiesen haben. Und das hat dann sofort zu einer Verfolgung geführt durch die Amerikaner.
Wobei vorher wurde er ja noch zu einer auch internationalen medialen Figur. Wie haben es die Amerikaner dann hingekriegt, dass dieser dann plötzlich im Falle Assange ein Rollenwechsel stattgefunden hat?
Ja, also ich denke, zuerst waren die Amerikaner einfach perplex, so ein bisschen die Schockstarre, nicht so wie das Reh im Scheinwerferlicht. Und die internationale Medienwelt hat den Julian Assange gefeiert. Dann hat er dann im Juli 2010 die großen Afghanistan War Diaries veröffentlicht. Und da war er auch in Schweden dann. Und die Amerikaner waren da schon bereit und haben hinter den Kulissen mit ihren Alliierten, da gehören auch die Schweden und die Engländer auch dazu, das vorangetrieben, dass man den irgendwie stilllegen kann. Ja,
das haben Sie recherchiert. Wie kooperativ waren die jeweiligen staatlichen Stellen, die jeweiligen Regierungen?
Ja, also ganz erstaunlich. Also überhaupt nicht kooperativ. Und zwar ist das erstaunlich, weil ich bin ja nicht eine NGO oder ein Aktivist oder ein Journalist, sondern ich bin mandatiert von den Staaten, um den Staaten gegenüber Bericht zu erstatten über ihre Einhaltung des Folterverbotes. Das heißt, sie sind gehalten, mit mir zu kooperieren, meine Fragen zu beantworten. Und in diesem Fall haben sich die Staaten, demokratische Rechtsstaaten, England, USA, Schweden, geweigert, mit mir einen konstruktiven Dialog zu führen.
Ist das auch der Grund oder der hauptsächliche Grund dafür, dass Sie gesagt haben, ich mache diesen Fall Assange jetzt in der Form öffentlich, dass ich ein Buch schreibe und dieses Buch dann auch publiziere?
Absolut, das war der Grund. Ich muss hier einfach präzisieren, es geht mir nicht einfach um Assange als Person, sondern dieser Fall weist weit über seine Person hinaus, zeigt, dass die Rechtsstaatlichkeit in unseren westlichen Demokratien eben nicht gegeben ist, sobald sich die, sagen wir, die mächtigen Kreise ernsthaft bedroht fühlen.
Weil wir über die Vorwürfe gegen Julian Assange gesprochen haben oder für das Image, das von diesem Julian Assange plötzlich entstanden ist. Eine Zeit lang hieß es ja auch, er sei eine Art russisches U-Boot und dazu da, westliche Demokratien zu diskreditieren und zu destabilisieren.
Naja, also der Vorwurf kommt vor allem im Zusammenhang mit den 2016 Präsidentschaftswahlen in den USA zustande, wo kurz vor den Wahlen von WikiLeaks die sogenannten DNC-Leaks veröffentlicht wurden. Das waren also original interne Korrespondenz auf der Demokratischen Partei, die gezeigt haben, dass die demokratische Kandidatenwahl eigentlich korrumpiert gewesen war. Ja. Und das hat natürlich dazu beigetragen, dass Hillary Clinton damals die Wahlen verloren hat. Ist aber, man muss sich schon mal vorstellen, also das ist ja eigentlich die Grundfunktion jedes Journalisten, ein Wahlverfahren zu begleiten. Und wenn Korruptionsbeweise zur Oberfläche kommen für einen Kandidaten, dann muss er doch das der Öffentlichkeit mitteilen.
In welchem Land auch immer.
Ja, natürlich.
Wobei Assange zu dem Zeitpunkt ja schon in der Botschaft Ecuadors in London saß und überhaupt noch recherchemäßig unterwegs war?
Ja, hatte natürlich Internetzugang zu der Zeit und seine Organisation, die funktioniert auch heute weiterhin, nicht? Und ich denke, da muss man sich auch überlegen, ja, es gibt keine Beweise, woher diese Informationen hatte.
Ja.
möglich, dass sie von den Russen zugespielt worden sind. Aber er hat ja nicht nur von den Russen Informationen bekommen, sondern auch von amerikanischen Insidern. Also ich denke, WikiLeaks ist einfach eine Organisation, die nimmt Informationen, solange sie zuverlässig und wahrheitsgetreu sind, übernimmt er die und veröffentlicht das.
Sie haben vorhin gesagt, das Buch geschrieben haben Sie deshalb, weil Sie festgestellt haben, bei den verschiedensten staatlichen Stellen hat es eine massive Blockadehaltung gegeben. Wenn wir mit den Amerikanern anfangen, war da die Blockade und Ablehnung am härtesten?
Absolut. Also gut, die haben einfach einen einseitigen Brief zurückgeschrieben, gesagt, ja, also ich weiß nicht, warum sie sich an uns wenden wegen Assange, der ist ja gar nicht bei uns. Aha. Mit dem haben wir nichts zu tun.
Okay, dann die Engländer, was haben die geantwortet?
Die haben gesagt, den haben wir zwar, aber selbstverständlich halten wir das Folterverbot ein und der wird völlig rechtmäßig behandelt.
Was haben die Schweden gesagt?
Die Schweden haben gesagt, ja, wir können uns leider mit ihnen nicht über den Fall unterhalten, weil das schwedische Vergewaltigungsverfahren ist ein hängiges Justizverfahren und als Regierung können wir uns da nicht einmischen. Aber dazu nur kurz, Folter geschieht natürlich immer während des Justizverfahrens, während des Verhörs. Also wenn ich interveniere bei einem Staat, ob in Saudi-Arabien oder in Schweden, dann geht es ja immer darum, dass die Justizbehörden gerade dran sind, jemanden zu foltern.
Klar.
Da muss ich ja dann intervenieren.
Wie haben die deutschen Behörden und die deutschen Regierungsstellen reagiert?
Gut, die habe ich natürlich nicht angeschrieben, die sind ja auch nicht verantwortlich in diesem Fall. Interessanterweise hat das aber das Auswärtige Amt mich eingeladen, als ich mal in Berlin war, für eine Sitzung zu diesem Fall, also proaktiv. Und ich dachte dann, die deutsche Regierung habe meine Berichte gelesen, sei besorgt und möchte sich vielleicht hinter den Kulissen diplomatisch bei den Briten einsetzen für die Einhaltung der Menschenrechte, habe mich dann mit ihnen getroffen. Da hat sich herausgestellt, die haben meine Berichte gar nicht gelesen. Die wollten mich eigentlich davon abbringen, mich für diesen Fall so stark einzusetzen.
Warum?
Ja, die haben gesagt, ja, aber Herr Melzer, gibt es da nicht wichtigere Fälle in der Welt und das könnte ihre Glaubwürdigkeit untergraben und so weiter. Und dann dachte ich, ja Moment, ich habe den Mann mit zwei Ärzten besucht, erfahrene Spezialärzte. Wir kamen alle zum Schluss, der zeigte Folteranzeichen, Symptome.
Ja.
Der Rechtsstaat wird dort nicht eingehalten in Großbritannien. Haben Sie meine Berichte gelesen? Dann haben Sie gesagt, nein, das haben wir nicht.
Welche Erfahrungen haben Sie, was Assange und die Berichterstattung über ihn angeht, mit Medien gemacht?
Ja, das war seltsam. Nicht? Ich habe die Oberfläche dieses Falls ein bisschen angekratzt und habe eigentlich einen ganzen Skandal aufgedeckt, also für mich. Und dachte, wenn ich das an die Mainstream-Medien bringe, dann gibt es einen Skandal und dann ist die Sache gegessen. Nicht? Dann ist das fertig, dann müssen da gibt es eine Untersuchung, vielleicht muss jemand zurücktreten in Regierungen und so weiter und er wird da freigelassen. Nicht? Das war aber nicht so. Das wurde fast totgeschwiegen.
Welche Mainstream-Medien meinen Sie? In welchen Ländern?
Vor allem die angelsächsischen. Also vor allem, jetzt sagen wir mal, BBC, Sky News und so weiter in Großbritannien. Auch aber zum Teil, also New York Times, Washington Post.
Die auch?
Ja, ja. Die berichten zwar schon über Assange und was jetzt gerade mit ihm geschieht, aber der große Zusammenhang, was da wirklich gemacht wird im Hintergrund, das wird nicht angesprochen.
Was ist dieser große Zusammenhang im Hintergrund?
Das ist, dass es hier wirklich darum geht, jemanden stillzulegen, also die Geheimhaltung der Staaten zu schützen. Ja? Und zwar nicht in einem berechtigten Ausmaß. Nicht? Also eben Geheimhaltung von Beweisen für Kriegsverbrechen. Also man versteht ja, dass es diplomatische Vertraulichkeit braucht und so weiter für Friedensverhandlungen oder so. Aber wenn Kriegsverbrechen und Folter begangen werden, das sind Verbrechen. Das muss verfolgt werden, nicht?
Aber begeben Sie sich mit dieser Argumentation nicht auch ein Stück weit auf dieses seifige Terrain der Verschwörungstheorien?
Wenn es eine reine Theorie wäre, vielleicht. Aber wir haben ja Beweise dafür, dass gefoltert wurde. Wir haben Beweise für Massenmorde, nicht? Also der Senat des US-Kongresses hat einen 7000-seitigen Bericht verfasst, in dem er bestätigt, dass die CIA eine Folterpolitik hatte. Also das ist ja nicht eine Verschwörungstheorie, das hat ja die Regierung selber anerkannt. Nur, dass der Präsident Obama es dann verhindert hat, dass es zu Strafverfolgungen kam. Und das geht natürlich nicht. Wir haben eine Bestätigung, die Kriegsverbrechen wurden begangen, aber es gibt keine Strafverfolgung dafür.
Was wäre dann die Taktik oder die Strategie dahinter? Man konzentriert sich auf die Person Assange, diskreditiert ihn, auch beispielsweise mit diesen Vergewaltigungsvorwürfen, die sich ja dann nicht haben beweisen lassen, und lenkt vom eigentlichen Fakt, den Kriegsverbrechen, ab?
Absolut, weil schauen Sie, seit 10 Jahren diskutiert man ja diesen Herrn Assange in der Presse, aber man diskutiert eben nur über Assange. Und nicht über das, was er aufgedeckt hat. Das ist ja das große Verbrechen, nicht? Wenn man die Kriegsverbrechen nicht verfolgt, aber denjenigen verfolgt, der sie aufgedeckt hat, dann stimmt doch etwas nicht mehr.
Also, es hat eine Blockadehaltung gegeben, staatlicher Stellen, in ihrer Person gegenüber. Hat es auch Einschüchterungen, hat es auch Drohungen gegeben?
Nein, das nicht, weil ich bin ja mandatiert, das zu tun, was ich getan habe.
Über die Vereinten Nationen.
Ja, von den Vereinten Nationen. Man kann mir das ja nicht gut verbieten. Aber ich habe schon gesehen, man hat mir zu verstehen gegeben, zwischen den Zeilen in diplomatischen Kreisen, das sei nicht besonders gut für meine Karriere, was ich da mache. Man hätte es wahrscheinlich lieber gesehen, wenn ich mich da, sagen wir mal, zur Folter in Iran oder Syrien geäußert hätte, aber nicht in den westlichen Demokratien.
Sie sind seit 5 Jahren Sonderberichterstatter für Folter beim Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen, mandatiert, wie Sie es gerade geschildert haben, ehrenamtlich tätig und haben natürlich da auch sehr, sehr viele Erfahrungen gemacht. Wie viele Fälle werden Ihnen angetragen und wie viel Prozent dieser angetragenen Fälle können Sie dann schlussendlich bearbeiten?
Ja, im Schnitt sind das etwa 10 bis 15 Anfragen pro Tag. Ich habe aber ein ganz kleines Team, das sind nur 2 Mitarbeiterinnen. Wir können wahrscheinlich im Schnitt 1 bis 2 Anfragen können wir behandeln. Also ich muss eigentlich 90% der Fälle schon mal aussortieren.
Nach welchen Kriterien sortieren Sie aus?
Meistens schaue ich, dass ich die Fälle behandle, die dringend sind, wo ich vielleicht lebensrettend noch eingreifen kann, wo jemand hingerichtet werden soll, dass ich das noch verhindern kann, wo Körperstrafen angedroht werden, wo jemand ausgeliefert werden soll an ein Land, wo die Folter droht.
Was war der letzte Fall, der Ihnen auch persönlich an die Nieren gegangen ist?
Ja, wir haben jetzt gerade einen Schweizer Fall von einem jungen Schweizer, der ist vielleicht sogar über die Grenzen bekannt. Der war als Jugendlicher, wurde der Carlos genannt, der heißt aber Brian K., also K. Das war ein jugendlicher Gewalttäter, der ist heute 25, ist seit er 11 ist, wurde immer wieder verhaftet und wird in quasi Isolationshaft gehalten, ganz, ganz repressiv.
In der Schweiz?
In der Schweiz, also ganz ein großer Spezialfall natürlich jetzt, das ist auch ein sehr schwieriger Fall. Und die Behörden waren so überfordert, dass sie den sozusagen in die Konserve gesperrt haben. Und das hat er hat eine Verhaltensstörung, eine Hyperaktivitätsstörung und die hat ihn immer aggressiver gemacht. Also jedes Mal, wenn er rauskommt, geschieht wieder etwas und dann geht es wieder zurück in die Isolationshaft. Und das hat mich persönlich sehr berührt.
Ja. Die Lösung dieses Problems?
Lösung ist nicht einfach. Ich bin eigentlich nicht der, der die einfache Lösung für alles hat. Ich bin der Linienrichter, nicht? Ich sage, wenn der Ball über die Linie geht und das ist, wo ist das Folterverbot verletzt? Und das ist natürlich bei andauernder Isolationshaft schon der Fall.
Haben Sie eine Geschichte oder einen Fall, wo Sie auch im Nachhinein sagen, allein dafür hat es sich gelohnt, diesen Job zu machen?
Jeder Fall.
Jeder Fall.
Ja, ich denke, auch wenn ich bin ein bisschen wie ein Arzt der Gesellschaft, nicht? Ich denke, sich für Patienten einzusetzen, lohnt sich immer, auch wenn der vielleicht am Schluss stirbt. Das ist eine menschliche Geste, es kommt zu menschlicher Nähe. Das ist natürlich auch so, wenn man sich für Folteropfer einsetzt. Man ist nicht immer erfolgreich, in den meisten Fällen ist man es nicht, aber der Einsatz lohnt sich, es verstärkt die eigene Menschlichkeit.
Ich wollte gerade fragen, in welchen Fällen scheitern Sie?
In 90% der Fälle.
Warum?
Meistens, weil die Staaten nicht kooperationsbereit sind. Meistens auch die westlichen Demokratien nicht. Ja, meistens bekomme ich irgendwelche Plattitüden-Antworten, weil das Folter ist systeminhärent, leider. Also Misshandlungen geschehen vielleicht bei uns in Westeuropa nicht in den Verhören, aber sie geschehen dadurch, dass man natürlich Migranten zum Beispiel zurückschickt in Länder, wo wir wissen, dass sie misshandelt werden oder dass man sie nicht herkommen lässt. Ich sage nicht wiederum, es gibt keine einfache Lösung, aber wir sind hier involviert.
Machen Sie einen Unterschied zwischen körperlicher und physischer Folter?
Also physische und psychische Folter. Ja. Beides ist Folter. In beiden Fällen geht es darum, dass der Leidensdruck der Person so stark erhöht wird, dass der Wille gebrochen wird. Dass die Kooperationsbereitschaft erzwungen wird, nicht? Und dass die Einschüchterung auch verursacht wird. Und das kann man natürlich durch simple Bedrohung, wenn Sie ein Kind haben zum Beispiel, da reicht manchmal eine Drohung, um das in solche Ängste zu versetzen, dass es nicht mehr selber entscheiden kann. Bei Erwachsenen, harten Kriminellen braucht es da ein bisschen mehr, aber darum geht es.
Sie haben auch über einen langen Zeitraum für das Internationale Komitee des Roten Kreuzes gearbeitet, in Kriegs-, in Krisen. Situation. Welches war der härteste Einsatz?
Der erste wahrscheinlich im Kosovo-Krieg. Und zwar einfach, das, weil man sich daran gewöhnen muss, in einem Kriegsgebiet zu arbeiten. Man stellt sich das ganz falsch vor, nicht? Man denkt, da fallen Bomben jeden Moment und das ist die größte Gefahr. Eigentlich die größte Gefahr, das ist, dass die Gesellschaft zusammengebrochen ist, dass die Kehrichtabfuhr nicht funktioniert, dass die Wasserversorgung nicht funktioniert und dass, sobald man mit einem Roten Kreuz-Badge sich da auf der Straße bewegt, dass man sofort angesprochen wird von Hunderten von Leuten, die alle irgendein Anliegen haben, das man natürlich nicht erfüllen kann.
Was haben Sie gemacht? Wem konnten Sie da helfen?
Ich habe dort vor allem Gefangene besucht in serbischen Gefängnissen und ich musste sogar Albanisch lernen, weil die haben keine albanischen Übersetzer akzeptiert in den Gefängnissen. Ich musste in den Flüchtlingslagern 2 Monate in der Hitze in den Zelten sitzen und die Flüchtlinge haben mir Albanisch beigebracht, damit ich dann mit ihren Familienmitgliedern im Gefängnis sprechen konnte.
Konnten Sie diesen Häftlingen in den Gefängnissen dann auch helfen?
Zum Teil schon. Am Anfang war es schwierig, aber es gab einen ganz spezifischen Fall in einem Gefängnis in Leskovac, das in Serbien. Da konnten wir die Folter einfach unterbrechen. Also wir haben das dem Justizminister mitgeteilt, dass dort gefoltert wurde. Und das war ziemlich schlimm. Und der ging persönlich hin und hat das abgedreht.
Sie waren auch in Afghanistan. Wie anders war die Arbeit in Afghanistan?
Afghanistan war ich nicht Langzeit. Ich war für kurzzeitige Missionen von Genf aus als Rechtsberater. Aber es war schon ein anderer Kontext natürlich, weil auch die Gefahr eine andere war. Kosovo war noch irgendwie ein klassischer Konflikt zwischen einer Rebellengruppe der kosovarischen und der serbischen Staatsmacht, während in Afghanistan schon dieser Antiterrorkrieg eigentlich unterwegs war, wo man eigentlich nicht mehr recht weiß, wer ist eigentlich der Gegner, die sind nicht uniformiert, die wollen auch gar nicht unbedingt Territorium gewinnen, also es war so ganz, ganz seltsam.
Ja. Da gab es ja auch die Geschichte mit dem Tanklastzug und der Anordnung des Obersten Klein und die vielen zivilen Opfer, die es da gegeben hat.
In Kunduz, ja. In Kunduz. Ich war damals in Afghanistan. Ich habe mit den amerikanischen Sicherheitskräften dort mich genau über diesen Fall unterhalten und sagen wir die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen damals. Ich kann mich jetzt da nicht über vertrauliche Einzelheiten unterhalten, aber das war genau diese Art von Operationen, die ich natürlich untersucht habe.
Ja. Sie haben vorhin am Beispiel des Sonderberichterstatters gesagt, dass Sie in 90% aller Fälle eigentlich scheitern. Gilt das im Rückblick auch für die Arbeit beim Internationalen Roten Kreuz?
Ja, also wissen Sie, das ist ganz schwierig zu wissen, wie viel verhindert man auch, indem man ein Gefängnis besucht. Vielleicht kann man die Umstände nicht immer verbessern. Nelson Mandela hat aber mal gesagt, er wurde ja 27 Jahre lang besucht von einem Delegierten des Roten Kreuzes in einem Gefängnis. Der Wert der Rotkreuzbesuche sei nicht in dem, was sie verbessern, sondern in dem, was sie verhindern an Verschlechterung.
Aha.
Also das ist halt immer sehr, sehr schwierig zu wissen. Aber es gibt diese Einzelfälle, wo man mal ein kleines Kind in einem Flüchtlingslager findet und es dann mit seinen Eltern wieder vereinigen kann. Aha. Also da laufen einem die Tränen runter, das vergisst man das Leben lang nicht. Ne?
Das sind dann die Fälle, wo man für sein Engagement auch eine große und vielleicht lebenslange Dankbarkeit zurückbekommt?
Absolut, ja.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Mit Nils Melzer, der sich früh auf Völkerrecht, auf internationales Völkerrecht spezialisiert hat und seine Dissertation geschrieben hat über sogenannte chirurgische Operationen.
Ja, also targeted killings, gezielte Tötungen, ja, was als chirurgische Kriegsführung bezeichnet wird. Ja.
Ursprünge dieser Form der Kriegsführung?
Es war natürlich, also gut, die sogenannten Assassinations, also politische Morde und so weiter, das hat es ja schon immer gegeben. Anschläge auf Generäle, das gibt es natürlich schon seit es Menschen gibt, nicht? Aber dass Staaten sich offen dazu bekennen, dass sie eine Politik haben, gezielt mit Drohnen oder anders Individuen zu töten, das ist neu. Das kommt seit 9/11 halt.
Ja. Ja, wobei diese Drohnenangriffe ja in der Regel auch Kollateralschäden, sogenannte, mit sich bringen?
Idealerweise natürlich nicht, ne? Aber das ist in der Wirklichkeit ist es natürlich schon so, dass es sehr schwierig ist, solche Operationen auszuführen, ohne dass Unschuldige auch getötet werden. Und wenn ich sage Unschuldige, auch bei den Zielen selber werden sie ja auf Verdacht hin angegriffen. Man weiß ja gar nicht mit Sicherheit, dass die jetzt wirklich Terroristen sind.
Aber die Begründung für die Mehrzahl dieser chirurgischen Operationen, wenn ich das richtig sehe, ist doch, dass man sagt, das sind Schwerstverbrecher, die eliminiert werden müssen. Und es ist besser, gezielte Operationen zu machen. Das bedeutet viel weniger Kollateralschäden, als wenn man mit irgendwelchen Luftangriffen beispielsweise.
Selbstverständlich. Die Frage ist losgeht. Nur, wie wird dann festgestellt, wer da angegriffen werden soll? Nicht? Man spricht ja immer von verdächtigten Terroristen. Jetzt Terrorismus ist ein Verbrechen. Und aber solange man verdächtigt ist, ist man ja noch nicht verurteilt. Nicht? Im Krieg gelten natürlich andere Regeln. Wenn man ein uniformierter Gegner ist, oder dann darf der angegriffen werden. Ja. Aber da besteht schon ein Unterschied.
Wobei nach dieser Logik hätten die Amerikaner damals eigentlich in Abbottabad Osama bin Laden nicht töten dürfen, sondern hätten ihn irgendwie als Gefangenen mitnehmen müssen.
Ja, also wenn man es rechtlich auseinandernimmt, dann ja, der wurde ja eigentlich sozusagen im Schlafanzug überrascht. Also den hätte man festnehmen müssen und hätte man auch festnehmen können. Ich denke, das Ziel der Operation damals war, sicherzustellen, dass er nicht überlebt.
Tatsächlich?
Ich denke schon, so wie das abgelaufen ist, soviel ich weiß, hätte man den relativ einfach festnehmen können. Aber das wäre natürlich dann zu seinem Schauprozess gekommen. Das wäre dann sehr lästig gewesen.
Wobei, wenn man global eine Umfrage machen würde, ob die Tötung von Osama bin Laden nicht juristisch in Ordnung ist, sondern moralisch gut ist, würden Sie wahrscheinlich eine relativ hohe Zustimmungsrate kriegen.
Absolut, also mir ist er auch nicht sympathisch gewesen. Aber ich denke, als Jurist, als Rechtsstaat muss man sich schon überlegen, ja, wäre es nicht besser gewesen, man hätte dem einen Strafprozess gemacht und dann hätte man das Ganze auch anders aufarbeiten können.
Wenn Sie das so ansprechen, sehen Sie die Rechtsstaaten, zu denen man ja auch gemeinhin westliche Demokratien, auch die USA zählt, sehen Sie diese Staaten in der Gefahr, mit diesem Thema etwas laxer umzugehen als früher?
Absolut. Und das ist auch gefährlich. Da sage ich einfach, wäre den Anfängen. Ja, also wir sind natürlich, man kann uns nicht vergleichen mit Diktaturen oder Unrechtsstaaten. Aber wenn wir natürlich diese Prinzipien in Einzelfällen dann nicht mehr anwenden, ja, wo ist dann die Grenze? Nicht? Und das kann dann sehr, sehr schnell eskalieren in eine Richtung, die dann nicht mehr gut wäre.
Sie haben mir vorhin eine Geschichte erzählt, mit der Sie direkt gar nichts zu tun haben und die offen gestanden an mir vollkommen vorbeigegangen ist. Eine Firma in der Schweiz, die zu Teilen dem BND und der CIA gehört hat oder immer noch gehört und die was veranstaltet hat?
Ja, das ist die Krypto AG, die hat während 20 Jahren dem BND und der CIA gemeinsam gehört und die hat Chiffriergeräte produziert für Staaten und die haben sie an über 100 Staaten, also die Hälfte der Staatengemeinschaft hat solche Geräte gekauft von dieser Firma, weil sie in der Schweiz natürlich vertrauenswürdig war und so weiter. Und die Eigentümerschaft nicht bekannt war. Aber diese Chiffriergeräte waren manipuliert. Also die Geheimdienste konnten die diplomatischen Gespräche all dieser Staaten abhören und haben das 20 Jahre lang gemacht.
Das ist eine gesicherte Erkenntnis.
Absolut. Das ist ein Skandal, der ist aufgebrochen Anfang letztes Jahr, 2020. Ja. Das wurde dann untersucht, auch im Schweizer Parlament. Der Schweizer Nachrichtendienst hat sich sogar, als er es gemerkt hat, mit ins Boot gesetzt. Hat das also nicht abgestellt, sondern hat da mitspioniert. Und unsere Regierung in der Schweiz hat behauptet, sie habe nichts davon gewusst.
Wie ist die Geschichte ausgegangen? Gibt es die Firma noch?
Die Firma gibt es noch. Die hat jetzt die Hände gewechselt, gehört jetzt den Schweden.
Dem schwedischen Geheimdienst?
Nee, also im Moment hat die Schweizer Regierung dort schon ein bisschen die Hand drauf, hat auch ein Exportverbot mal erlassen, zuerst für diese Chiffriergeräte. Ja. Ich weiß jetzt im Moment nicht natürlich, was aber da genau ist.
Gab es dann diplomatische Verwicklungen, diplomatische Proteste? Also man kauft ja ungern irgendwie für teures Geld ein System, mit dem man dann hinterher ausspioniert wird.
Ja, das hat natürlich für die Glaubwürdigkeit der Schweiz, war das sicher nicht gut. Selbstverständlich, aber das war so ein bisschen wie beim NSA-Skandal 2013, wo ja auch deutsche Politiker abgehört wurden. Das gab zuerst einen großen Protest in der Öffentlichkeit und nach ein paar Wochen hat das abgeflacht. Und dann ging das Business as usual natürlich weiter.
Wir haben mit Julian Assange die Sendung begonnen und ich würde gern mit Julian Assange enden. Der sitzt jetzt seit 2 Jahren in Untersuchungshaft in Großbritannien unter nicht sehr schönen Bedingungen. Sie haben ihn vor 2 Jahren gesehen, persönlich erlebt. Hören Sie aktuell noch was über ihn oder von ihm?
Ja, also ich bin im direkten Kontakt mit seinen Anwälten, auch mit gewissen Familienmitgliedern. Ich höre ziemlich regelmäßig, wie es ihm geht. Es ist natürlich schon stoßend, nicht? Er ist eigentlich nicht mal in Untersuchungshaft, er ist in Auslieferungshaft. Der sitzt keine Strafe ab. Der müsste eigentlich höchstens im Hausarrest sein, um sicherzustellen, dass er dann da ist und nicht flieht, wenn er ausgeliefert werden sollte am Ende des Verfahrens. Ja. Bei Augusto Pinochet, dem früheren Diktator von Chile, der war ja auch in Auslieferungshaft in den USA, in Großbritannien. Der wurde in einer Villa festgehalten, im Hausarrest, hatte unbeschränkten Zugang zu Besuchern. Margaret Thatcher ging ihn besuchen, nicht? Also das war natürlich, und das wäre das Maximum, was man rechtlich machen könnte mit Julian Assange. Der wird aber in Isolationshaft gehalten. Es geht natürlich darum, ihn stillzulegen, nicht?
Wenn Sie eine Prognose abgeben müssten, wie wird das ausgehen? Wird er ausgeliefert werden? Wird er in Großbritannien noch vor Gericht gestellt werden? Was denken Sie?
Ich denke, es ist sehr schwer zu sagen, was genau geschehen wird. Aber was man im großen Bild sehen kann, ist natürlich, dass all diese Staaten haben Millionenbeträge investiert in seine Überwachung und Verfolgung. Die werden ihn nicht so leicht loslassen. Ne? Also wenn der frei kommt, dann kommt er frei unter Bedingungen, wo er nicht mehr arbeiten kann, weil darum geht es diesen Staaten. Im schlimmsten Fall wird er in die USA ausgeliefert oder er könnte krank erklärt werden und dann in eine Psychiatrie abgeschoben werden für den Rest seines Lebens.
Das war Ihr Schlusswort, auch wenn es nicht sehr schön war.
Ich hoffe, dass es nicht dazu kommt.
Ich bedanke mich sehr, dass Sie bei uns waren.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.